Simon Mobile, dein Mobilfunktarif von Waschbär Simon.
Sim, 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 Simon.
Und jetzt bittet die Kriminalpolizei wieder um deine Mithilfe. Licht ins Dunkel, Cold Cases und ungeklärte Vermisstenfälle. Ein Podcast der Podcastfabrik und Mike Mattis.
Licht ins Dunkel, Cold Cases und ungeklärte Vermisstenfälle von hier.
Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Ganz, ganz herzlich willkommen zu Licht ins Dunkel. Ich bin Mike, ich freue mich sehr, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid und dass ihr mir nach der letzten Episode zum Cold Case Sandra Zimmermann einfach so wahnsinnig viele Mails, Insta-Nachrichten etc. geschrieben habt. Das muss ich an dieser Stelle einfach kurz betonen, ganz einfach, weil ich in den letzten fast 2,5 Jahren wirklich selten so viele Nachrichten auf einmal bekommen habe. Die sind mittlerweile auch alle beantwortet und ich halte fest, viele von euch fanden die Aussagen von Sandras Bruder Andreas sehr berührend, sehr reflektiert oder einfach wahnsinnig stark. Das Feedback habe ich selbstverständlich an ihn weitergeleitet und ich darf euch sagen, er hat sich wirklich sehr drüber gefreut. Zur Notfallseelsorge Lippe muss ich an dieser Stelle auch noch ein paar Sätze loswerden, das haben einige offenbar missverstanden. Das Beispiel aus Lippe ist natürlich kein allgemeingültiges. Selbstverständlich gibt es viele Regionen, in denen es keine Notfallseelsorger vor Ort gibt, wenn die Polizei eine Todesnachricht überbringt. Aber es werden ganz offensichtlich immer mehr. Das habe ich stichprobenartig tatsächlich überall in Deutschland abgefragt. Und viele Polizeipräsidien haben mir dabei versichert, dass es Notfallseelsorger vor Ort gibt, dass Angehörige von Opfern anderweitig betreut werden, beispielsweise durch Opferschutzorganisationen, oder eine Notfallseelsorge in Planung ist. Repräsentativ ist dieses Blitzlicht aber natürlich eben nicht. Bevor wir über den nächsten Cold Case sprechen, gibt's eine Inhaltswarnung von mir. Ihr wisst, wie ich zu diesem Thema stehe, aber heute geht's tatsächlich einfach nicht ohne. Wir sprechen über die Tötung einer 12-Jährigen. Dass das gerade bei Eltern ein ganz sensibles Thema ist, liegt, glaube ich, auf der Hand. Braunschweigs Oberstaatsanwalt Hans-Christian Wolters war in diesem Fall wieder mein Interviewpartner. Den kennt ihr ja schon aus den Episoden zum Cold Case Jasmin Stieler. Auch hier wird Wolters an einigen Stellen wieder sehr deutlich. Ich habe seine Beschreibungen trotzdem nicht geschnitten, ganz einfach, weil ich euch nichts vorenthalten will und weil sich Hans-Christian Wolters natürlich auch was dabei denkt, wenn er diese Dinge in einer Interviewsituation so schildert. Heute gehen wir zurück ins Jahr 1977, Höhepunkt des sogenannten Deutschen Herbst. Die Rote Armee-Fraktion überzieht die BRD mit Terroranschlägen, entführt und tötet den ehemaligen SS-Offizier Hans-Martin Schleyer, der 1977 Arbeitgeberpräsident und Chef des Bundesverbands der deutschen Industrie ist. In diese Zeit fällt auch die Entführung und Erstürmung der Lufthansa-Maschine Landshut und die sogenannte Todesnacht von Stammheim, in der Andreas Bader, Gudrun Enslin und Jan-Karl Raspe sterben. Die drei sind damals die führenden Köpfe der zweiten Generation der Roten Armee-Fraktion. Musikfans erinnern sich an das Jahr 1977 vor allem durch den Tod von Elvis Presley, dem King of Rock'n'Roll, im August des Jahres. Das einfach mal so als zeitliche Einordnung. Anfang des Jahres 1977 lebt die Familie Wiatrowski in Sigte bei Braunschweig. Die Gemeinde hat damals knapp 6000 Einwohner und liegt im Landkreis Wolfenbüttel. Im Februar kommen die Eltern an einem Freitagnachmittag nach Hause zurück. Schon als sie vor dem Wohnhaus stehen, kommt ihnen einiges komisch vor. Als sie dann das Haus betreten, verstärkt sich dieses Gefühl. Kurz darauf betreten sie dann das Wohnzimmer und finden dort ihre Tochter Heike tot auf dem Boden. Sie ist offensichtlich erstochen worden. Der Fall Heike Wiatrowski ist heute unser Thema bei Licht ins Dunkel.
Können wir endlich los?
Ja, Moment, ich muss mir gerade noch ein Ticket organisieren. Welche S-Bahn nehmen wir nochmal?
Du holst dir jetzt am besten mal das Deutschland-Ticket. Das geht ganz schnell. Und schon können wir mit allen Bussen und Regionalbahnen fahren, wann wir möchten.
Und auch wohin wir wollen?
Ja, wir steigen einfach ein und müssen uns mit dem Deutschland-Ticket um keine weiteren Tickets kümmern. Egal, ob du montags damit ins Büro fährst oder wir spontan nach Berlin wollen oder am Wochenende ins Grüne.
Okay, das heißt, wenn ich mit den Jungs zum Auswärtsspiel will, steige ich einfach mit meinem Ticket in die Regionalbahn und den Bus und fahre zum Stadion?
Ja, ganz genau. Aber jetzt geht's erstmal zum Shoppen in die Stadt. Und? Wann möchtest du losfahren? Jetzt informieren unter bahn.de/deutschlandticket.
Es ist der 18. Februar 1977, ein Freitag, der Freitag vor Rosenmontag, um ganz genau zu sein. Der spielt in der Region Braunschweig traditionell eine große Rolle. Schoduvel nennt sich das Ganze und geht bis ins Mittelalter zurück. Der Rosenmontagszug hier gehört zu einem der größten, die es in Norddeutschland gibt. Knapp 300.000 Menschen sind laut NDR zum Beispiel im Jahr 2023 dabei gewesen. In der 6000-Seelen-Gemeinde Sickt, rund 10 Kilometer Luftlinie von Braunschweig entfernt, ist vom Rosenmontagstrubel an diesem Freitag noch nicht viel zu spüren. Trotz der Nähe zu Braunschweig ist Sickt allerdings eher ländlich, sagt Hans-Christian Wolters von der Staatsanwaltschaft Braunschweig.
Also Sickt ist natürlich klassisch dörflicher Bereich, wenn man so will, am Stadtrand von Braunschweig. Es gibt aber keine bauliche Verbindung zwischen Braunschweig und Sickt, sondern da liegen tatsächlich noch Felder dazwischen und auch eine Autobahn. Es ist halt schon sehr dörflich geprägt, auch die Gegend, in der Heike Wiatrowski gewohnt hat.
Die Zeit damals ist natürlich auch eine ganz andere als heute. Meine 12-Jährige wächst 1977 komplett anders auf als seine 12-Jährige heute.
Auch das Familienleben war ganz anders geprägt. Üblicherweise gab es den vollzeitarbeitstätigen Mann, der sozusagen das Familieneinkommen sichergestellt hat. Und die Frauen haben sich klassisch eher um Haushalt und Erziehung gekümmert. Es gab natürlich auch gar nicht so viele Möglichkeiten für Kinder und Jugendliche, sich zu vergnügen. Wie gesagt, wenn man sich mal quasi alle elektronischen Spiele wegdenkt, dann ist man ungefähr so auf dem Stand von 1977. Also ich weiß nicht genau, wann die ersten Videospiele auf den Markt gekommen sind. Allenfalls genau in dem Dreh, eher später, sodass man eben davon ausgehen kann, dass eben Kinder damals sich eben noch klassisch beschäftigt haben mit Lesen, mit Spielen. Auch bei Heike ist es so gewesen, dass die ja zur Tatzeit 12 Jahre alt war, wo man dann deshalb davon ausgehen muss, dass sie eben nicht vergleichbar ist mit einem heutigen 12-jährigen Mädchen, sondern eben tatsächlich möglicherweise eben noch, ich sag jetzt mal, verspielter gewesen ist und wie gesagt auch ein ganz klassisches Rollenverständnis in der Familie vorgeherrscht hat.
Am Morgen des 18. Februar 1977 sitzt die 12-jährige Heike Wiatrowski wie gewohnt am Frühstückstisch, als ihre Mutter sich von ihr verabschiedet. Ihr Vater ist schon zur Arbeit gefahren, hat ihr aber vorher noch was zu essen dagelassen, damit die 12-jährige eben auch was zum Mittag hat, wenn sie aus der Schule kommt. Bei den Wiatrowskis läuft das jeden Freitag so. Dann ist Heikes Mutter in Braunschweig bei der Oma. Manchmal kommt Heike dann später nach, wenn sie ein bisschen früher frei hat in der Schule. Ansonsten ist sie allein zu Hause, bis die Eltern abends nach Hause kommen. Heike legt also den Haustürschlüssel draußen in das Schlüsselversteck und macht sich gegen 7.20 Uhr auf den Weg zur Schule. Das hat die Polizei im Nachhinein ermitteln können, als sie den Tattag rekonstruiert hat, sagt Wolters.
Wichtigster Anhaltspunkt für uns waren natürlich die Aussagen der Eltern, weil das natürlich die Personen waren, die mit Heike nochmal engen Kontakt hatten. Zum anderen natürlich eben auch Schulkameraden, die im Laufe des Tages mit Heike zu tun hatten. Man muss davon ausgehen, dass Heike gegen 6.50 Uhr aufgestanden ist. Sie ist dann um etwa 7.20 Uhr zur Schule gegangen, hat dann ganz normal dort den Unterricht besucht und ist dann nach der Schule mit einer Freundin nach Hause gegangen. Mit der Freundin selber hat sie auch noch ein bisschen Verstecken gespielt. Und nach unseren Erkenntnissen muss sie ungefähr um 13 Uhr oder kurz nach 13 Uhr nach Hause gekommen sein. Schulschluss war 13 Uhr, sodass wir davon ausgehen, dass sie also zeitnah dann auch zu Hause gewesen ist.
Kurz vorher verabschiedet sich Heike von ihrer besten Freundin. Normalerweise treffen sich die beiden 12-Jährigen auch nachmittags regelmäßig. An diesem Freitag sagt Heike allerdings ab. Das gibt ihre beste Freundin später bei der Polizei zu Protokoll. Grund ist, dass Heike angeblich an diesem Nachmittag mit ihrer Mutter zur Oma nach Braunschweig fahren wollte, sagt sie. Polizei und Staatsanwaltschaft sind sich hier allerdings relativ schnell sicher, dass diese Version so nicht stimmen kann, zumal Heikes Mutter ja schon am Morgen nach Braunschweig gefahren ist. Wenn wir also mal davon ausgehen, dass diese Freundin die Wahrheit gesagt hat, dann ist natürlich die Frage, warum Heike ihrer Freundin da offenbar nicht die Wahrheit gesagt hat. Diese Frage ist bis heute ungeklärt. Es könnte aber mit dem verhängnisvollen Treffen zu tun haben, das am Nachmittag im Haus der Wiatrowskis stattfindet. Belegbar ist das nicht, wäre aus Sicht von Polizei und Staatsanwaltschaft aber eine plausible Erklärung. Als Heike gegen 13.30 Uhr dann nach Hause kommt, wird sie laut Polizei noch von einer Nachbarin gesehen. Dann holt sie den Schlüssel aus dem Versteck, geht ins Haus und legt die Sicherheitskette vor das Schloss. Das macht sie immer so, wenn sie allein zu Hause ist. Das haben ihre Eltern ihr so vorgeschrieben. Den Haustürschlüssel findet die Polizei später in Heikes Kinderzimmer. Das Haus der Wiatrowskis liegt in der Straße Pfingstanger. Das ist eine Sackgasse am Ortsrand. Das ist wichtig, weil Polizei und Staatsanwaltschaft heute davon ausgehen, dass man da eben nicht zufällig vorbeikommt, sondern weiß, wo man hin will. Durchgangsverkehr gibt's hier jedenfalls nicht. Nachdem sie im Haus ist, geht Heike höchstwahrscheinlich in ihr Zimmer und zieht sich dort um. Das macht sie nach der Schule offenbar immer so. Danach geht sie in die Küche und macht sich was zu essen warm. Das hatte ihr Vater ihr ja dagelassen. Dass die 12-Jährige freitags häufiger allein zu Hause ist, ist in ihrem Umfeld übrigens kein Geheimnis. Mitschüler und Nachbarn wissen das. Was danach passiert ist, ist für die Ermittler allerdings bis heute ein Rätsel.
Was dann passiert ist, ist die große Unbekannte. Das wissen wir leider nicht so genau. Der nächste Fixpunkt für uns ist dann das Eintreffen der Eltern am Tatort. Das war gegen 16.30 Uhr, sodass sich also ein Zeitraum von ungefähr 3,5 Stunden ergibt, in dem sich die Tat ereignet haben muss und bei dem wir eben nicht wissen, was genau Heike da gemacht hat.
Fakt ist aber, dass sie in diesem Zeitraum auf jemanden trifft, der ihr das Leben nimmt. Als Heikes Eltern gegen 16.30 Uhr nach Hause kommen, klingeln sie vergeblich.
Der Vater war arbeiten, ganz normal. Der hat also regulär morgens das Haus verlassen. Das war an dem Tag auch so. Er ist dann abends nach Hause gekommen. Er hat jetzt hier dann auch die Mutter abgeholt und auch die Mutter nach Hause gebracht. Dann sind die Eltern beide gemeinsam eben an dem Grundstück eingetroffen. Es gibt auch überhaupt keine Anhaltspunkte, dass einer der Eltern vorher schon mal vor Ort gewesen ist. Man muss das natürlich abklären und auch grundsätzlich jedenfalls in Erwägung ziehen. Da hat sich aber wirklich nichts für ergeben, sondern man muss wirklich davon ausgehen, dass der Vater den ganzen Tag gearbeitet hat und dass eben auch die Mutter nicht zu Hause war.
Als die Eltern dann in der Wohnung stehen, rufen sie nach Heike, bekommen aber keine Antwort. Überall stehen die Türen offen, so auch die Balkontür. Klar ist also, hier stimmt irgendwas überhaupt nicht.
Es ist so, dass Heike also nicht direkt im Eingangsbereich gelegen hat, sondern in einem anderen Raum. Das heißt, die Eltern sind zunächst erstmal durch mehrere Räume des Hauses gegangen. Ihnen sind da schon gewisse Besonderheiten aufgefallen. Offene Türen, die üblicherweise im Haushalt geschlossen sind. Eine umgestürzte Blumenvase bzw. ein umgestürzter Blumentopf. Und dann sind sie letztlich im Wohnzimmer auf die Leiche ihrer Tochter gestoßen.
Heike liegt dort tot auf dem Boden, unter ihr ein Verpackungspapier. Da sprechen wir beim nächsten Mal nochmal ein bisschen ausführlicher drüber, wenn wir in 2 Wochen den aktuellen Ermittlungsstand in Sachen Heike Wiatrowski anschauen. Die Leiche der 12-Jährigen ist übersät mit Stich- und Schnittverletzungen. Fast 20 Wunden werden später bei der Obduktion festgestellt. Im Gesicht hat sie ebenfalls etliche Verletzungen, unter anderem ist ihr Kiefer gebrochen. Im Filmbeitrag, der im November 2023 bei Aktenzeichen XY gezeigt wird, heißt es, dass der Angreifer ihr das Gesicht regelrecht zertrümmert habe. Heikes Eltern rufen zwar noch den Notarzt, der kann aber nichts mehr für die Sechstklässlerin tun.
Der Tatort war tatsächlich das Wohnzimmer der Familie. Heike lag dort auf dem Boden. Tatwaffe war ein Messer, das auch noch im Leichnam steckte, als die Eltern gekommen sind. Und wie gesagt, das Mädchen war augenscheinlich tot, waren auch entsprechende Blutspuren vorhanden.
Etliche davon kleben unter anderem an den Türen im Haus der Wiatrowskis. Dass hier ein Kampf stattgefunden hat, ist offensichtlich, sagt Oberstaatsanwalt Hans-Christian Wolters. Er spricht von einem dynamischen Geschehen.
Ja, es ist also so, dass der Tatort Elemente eines Kampfgeschehens aufwies. Es waren beispielsweise alle Türen innerhalb des Hauses geöffnet, obwohl der Vater von Heike streng darauf achtet, aus Energiespargesichtspunkten, dass die Türen immer geschlossen sind. Das war also für die Eltern völlig überraschend, dass sämtliche Türen offen standen. Kann natürlich dafür sprechen, dass dort jemand gelaufen ist, ohne dann eben die Türen wieder zu verschließen. Es gab eine umgestürzte Blumenvase bzw. einen Blumentopf, der auf so einem kleinen Hocker oder sowas gestanden hat. Auch da muss man davon ausgehen, dass wahrscheinlich im Rahmen eines dynamischen Geschehens diese Blume umgekippt ist. Wir gehen davon aus, dass dort etwas aus dem Ruder gelaufen ist, dass aus irgendwelchen Gründen also eine Eskalation erreicht wurde, die dann letztlich zum Tod von Heike geführt hat. Aber was genau der Auslöser war und was auch vorher passiert ist in der Wohnung, das wissen wir nicht. Es konnte festgestellt werden, dass auf einem Plattenspieler im Haus eine Langspielplatte aufgelegt war mit Tanzmusik, wie sich herausgestellt hat, stammt die Schallplatte tatsächlich aus dem Haushalt der Eltern. Ist also nicht mitgebracht worden von irgendeiner Person. Allerdings wissen wir nicht so genau, warum die Schallplatte aufgelegt worden war. Das kann also zum einen sein, dass Heike selber diese Musik hören wollte. Es kann aber genauso gut sein, dass der Täter diese Musik aufgelegt hat, um möglicherweise ein angenehmeres Ambiente dort hervorzurufen. Wenn man also davon ausgehen würde, dass es möglicherweise eher eine persönliche Beziehung zwischen Täter und Opfer gegeben hat. Ich will nicht sagen auf einer sexuellen Basis, dafür gibt es keine Anhaltspunkte, es konnten keine Spuren gefunden werden, die auf ein Sexualdelikt hindeuten, aber möglicherweise eine Art Liebelei oder sowas, dann würde natürlich auch so eine Tanzmusik ganz gut dazu passen, wenn man eben Musik auflegt, wenn man mit jemandem zusammen ist, mit dem man gern zusammen sein will. Das ist das, was wir herausfinden konnten.
Anhaltspunkte dafür gibt's nämlich durchaus, sagt Wolters. Polizei und Staatsanwaltschaft gehen heute davon aus, dass Heike ihrem Mörder selbst die Tür geöffnet haben dürfte.
Die Eltern schildern Heike als eher vorsichtiges, zurückhaltendes Kind. Das heißt, die Eltern gehen davon aus, dass sie einem Fremden die Tür nicht geöffnet hätte. Es gibt aber keinerlei Spuren, die für ein gewaltsames Eindringen sprechen. Deshalb muss man eigentlich davon ausgehen, dass Heike ein gewisses Vertrauen dem Täter entgegengebracht hat und ihn deshalb eben dann auch freiwillig in die Wohnung gelassen hat. Woher das rührt, dieses Vertrauen, das können wir leider nicht sagen. Es könnte sich um jemanden aus der Nachbarschaft gehandelt haben, den Heike kennt, oder tatsächlich über jemanden, zu dem eben im Vorfeld auch schon eine persönliche Beziehung bestand, von der möglicherweise andere Personen nicht so viel mitbekommen haben. Aber man muss wirklich davon ausgehen, dass es also kein Wildfremder gewesen ist.
Außerdem gehen die Ermittler heute davon aus, dass der Mörder von vornherein nicht schon mit der Absicht vor der Tür stand, die 12-Jährige umzubringen. Oberstaatsanwalt Wolters hat es gerade schon gesagt, die Situation ist offenbar aus dem Ruder gelaufen.
Wir gehen im Moment davon aus, dass zunächst mal ganz unverfänglich Heike den Täter ins Haus gelassen hat, weil sie ihn eben kannte, bestimmtes Vertrauensverhältnis bestanden hat. Dass dann irgendwas passiert sein muss, was aus dem Ruder gelaufen ist und was letztlich dann eben auch in der Tötung Heikes gemündet ist. Was da passiert ist, ob man also Musik gehört hat, ob man vielleicht gemeinsam getanzt hat, ob es eine Art Übergriff dann gegeben hat, weil möglicherweise bestimmte Anzeichen anders interpretiert wurden vom Täter als vom Opfer. Das ist im Prinzip alles reine Spekulation. Da können wir gesichert tatsächlich nichts sagen, sondern das ist einfach das, was, wenn man sich eben so ein Zusammentreffen vor Augen führt, aus unserer Sicht durchaus möglich erscheint. Aber ob es wirklich so war oder ob es vielleicht ganz andere Hintergründe für dieses Zusammentreffen gegeben hat, das wissen wir nicht.
Heißt also, das kann so abgelaufen sein, muss aber nicht.
Möglich ist vieles und natürlich wäre auch ein anderes Geschehen denkbar, aber aufgrund der Spurenlage und unseren sonstigen Ermittlungsergebnissen gehen wir im Moment davon aus, dass es tatsächlich erst ein ganz friedliches Beisammensein gewesen ist und dass erst aus dem Ruder gelaufen ist. Aber da wir den Täter nicht kennen, kennen wir auch dessen Gedanken nicht und von daher muss man sich da natürlich auch so offen zeigen, dass vielleicht auch andere Möglichkeiten denkbar sind.
Was aus Sicht von Polizei und Staatsanwaltschaft aber als ziemlich sicher gilt, ist, dass der Mörder die Tat offenbar nicht geplant hat. Darauf gibt es jedenfalls keine Hinweise, sagt Oberstaatsanwalt Wolters.
Da das Messer aus dem Haushalt der Eltern stammt, also keine mitgebrachte Waffe gewesen ist, muss man eben davon ausgehen, dass der Täter die Tötung nicht wollte. Also üblicherweise für so einen Fall bringt der Täter die Tatwaffe mit, weil er auch sicher gehen will, dass eine Waffe vor Ort ist. Nichts wäre schlimmer, als wenn man jemanden töten will und man hat dann nicht die entsprechenden Mittel zur Verfügung, um das dann auch in die Tat umzusetzen. Das heißt, bei geplanten Tötungen haben wir es üblicherweise schon so, dass der Täter Pistole, Messer, Schere, was auch immer mitbringt. In der Regel auch Mittel, von denen er sicher davon ausgeht, dass die auch zum gewünschten Erfolg führen. Da es sich hier um ein normales Küchenmesser quasi aus dem Haushalt der Familie Wiatrowski gehandelt hat, muss man davon ausgehen, dass er das eben bei Gelegenheit genommen hat, um Heike dann eben zu töten.
Das bestätigt dann später auch die Obduktion.
Im Prinzip genau das Ergebnis, dass es also da einen Stich im Herzbereich gab und die dann zum Tod geführt haben. Es ist tatsächlich nur ein Messer verwendet worden, mit dem sind aber dem Opfer mehrere Verletzungen beigebracht worden, von denen dann eben tatsächlich auch eine tödlich war.
Einen sogenannten Overkill sehen die Ermittler aber nicht, auch wenn der Angreifer immer wieder auf die 12-Jährige eingestochen hat.
Nein, also wir hatten jetzt gerade in Braunschweig, wenn ich das erwähnen darf, einen Fall, ist jemand mit einem Schwert umgebracht worden, mit so einem Samurai-Schwert und da sind dem Opfer eben Verletzungen zugefügt worden, die alle für sich genommen tödlich gewesen wären. Ganz massive Schnittverletzungen. Da ist es tatsächlich so, dass auch das Gericht letztlich von einem Overkill ausgegangen ist, also quasi von einer Gewaltorgie, wenn man so will. Das ist hier tatsächlich nicht der Fall gewesen, sondern hier ist offensichtlich was aus dem Ruder gelaufen, ist dann in dieser vermutlich eben nicht beabsichtigten Tötung gemündet und das war es dann aber auch ganz platt gesagt.
Das soll die Tat natürlich nicht relativieren oder verharmlosen, das ist mal völlig klar. Es geht den Ermittlern aber darum, den Täter zu entmonstern, sagen Polizei und Staatsanwaltschaft. Sie gehen von einer Verdeckungsabsicht des Täters aus, also ein Mord, um eine andere Straftat zu verdecken. Wenn ihr das mit den Mordmerkmalen nicht mehr so ganz auf dem Schirm habt, dann hört euch gerne Sonderfolge 2 an. Da gibt's eine sehr anschauliche Erklärung von Rechtsanwältin Ina Ruhoff. Der wichtigste Zeuge in diesem Fall ist übrigens ein Nachbarsjunge. Er ist am Nachmittag des 18. Februar zum Spielen draußen. Er gibt an, dass er Schreie aus dem Haus der Wiatrowskis gehört hat und eine Stimme, die gesagt haben soll, ich höre jetzt auf. Dieser Junge ist übrigens der einzige, der laut Ermittlern überhaupt irgendwas zu einer zweiten Person gesagt hat, die zur tatkritischen Zeit an diesem Tag im Haus der Familie gewesen sein soll. Die Hilfeschreie bringt er allerdings nicht mit einem Verbrechen in Verbindung. Er geht offenbar davon aus, dass das Teil eines Spiels gewesen ist. Die Ermittlerinnen und Ermittler kommen an dieser Stelle nicht weiter und so wird der Fall zum ersten Mal kalt. 1985 rollen Polizei und Staatsanwaltschaft den Mord an Heike Wiatrowski dann nochmal komplett neu auf, aber auch hier gibt's nicht den entscheidenden Hinweis, der hilft, den Fall zu klären. Im November 2023 wenden sich Polizei und Staatsanwaltschaft dann nochmal an die Öffentlichkeit und präsentieren den Fall bei Aktenzeichen XY ungelöst. Kriminalhauptkommissarin Nicole Nebendahl, die Leiterin der Ermittlungsgruppe Cold Case, ist damals bei Rudi Zerne im Studio. Mitgebracht hat sie einen Zeugenaufruf und einen ganzen Katalog von Fragen. Die sind mit dem LKA Niedersachsen und mit der Staatsanwaltschaft Braunschweig abgestimmt, sagt Braunschweig Ex-Oberstaatsanwalt Hans-Christian Wolters.
Unsere Fragen richten sich zum einen nochmal auf die Musik, die dort vermutlich zur Tatzeit gespielt wurde. Es fand sich also auf dem Plattenspieler des elterlichen Hauses eine LP mit dem Titel Hammond and Laurie for Dancing. Uns würde also interessieren, wer 1977 diese Musik gehört hat und auch in Sickte gewohnt hat, beziehungsweise örtliche Bezüge nach Sickte gehabt hat, weil wir eben davon ausgehen, dass der Täter diesen Musikwunsch an diesem Tag hatte. Wir suchen natürlich nach wie vor Personen, die Heike Wiatrowski kannten, die auch nähere Angaben dazu machen können, mit welchen Personen sie im Zeitraum Februar 1977 Kontakt hatte. Natürlich insbesondere rund um die Tat am 18. Februar 1977. Wie hat sie sich damals verhalten? Was hat sie so an Äußerungen von sich gegeben? Personen, die wir schon vernommen haben, müssen sich natürlich nicht nochmal bei uns melden. Das ist natürlich alles aktenkundig, aber wir schließen nicht aus, dass es eben Personen gibt, die eben mittlerweile nicht mehr in Sickte leben und zur damaligen Zeit vielleicht schon Kontakt zu Heike hatten und deshalb uns da weiterhelfen können. Wir suchen natürlich auch Zeugen, die in Sickte in Tatortnähe gewohnt haben oder sich dort aufgehalten haben am Tattag, und zwar in der näheren Umgebung, allerdings nicht direkt in der Straße Pfingstanger, wo die Tat passiert ist. Da haben wir also tatsächlich alle Zeugen ermitteln können, die unserer Auffassung nach dort zum Tatzeitpunkt irgendwelche Berührungspunkte hatten. Für uns wäre wichtig, von diesen Personen zu wissen, ob sie dort jemanden gesehen haben, der dort an diesem Tag irgendwie nicht ins gewohnte Bild gepasst hat. Also Personen, die sich üblicherweise dort nicht aufgehalten haben. Wir suchen Personen, die vielleicht Angaben dazu machen können, ob jemand dort Beobachtung gemacht hat, dass jemand dort Kleidung entsorgt hat, also möglicherweise der Täter blutbeschmutzte Kleidung irgendwo abgelegt hat. Das wäre für uns natürlich auch wichtig. Oder dass es Beobachtungen gab, dass eine Person also unmittelbar im zeitlichen Zusammenhang zur Tat Wäsche gewaschen hat oder zu einem ungewöhnlichen Zeitpunkt Wäsche gewaschen hat. Auch das wäre für uns hilfreich. Wir suchen Personen, die gegebenenfalls andere Personen kennen, die eine örtliche Nähe zum Tatort gehabt haben, beruflich oder privat, und die sich im Zeitraum nach der Tat verändert haben, insbesondere vielleicht eben auch krank geworden sind oder in Schule oder Beruf viele Ausfallzeiten gehabt haben. Es ist so, dass natürlich die Täter so ein Geschehen unterschiedlich verarbeiten, und möglich wäre eben, dass auch der Täter in unserem Fall zunächst mal nicht so einfach über diese Tat hinweggekommen ist und deshalb dann eben vielleicht nicht seinen gewöhnlichen Tätigkeiten nachgegangen ist.
Das leiten die Ermittler daraus ab, dass die Tat eben offenbar nicht geplant war und dass das für den Täter damals vermutlich sehr belastend gewesen sein könnte. Die Tat dürfte also nicht spurlos an ihm vorbeigegangen sein.
Personen, die beispielsweise sehr kontaktfreudig waren und nach dieser Tat am 18.02.1977 dann vielleicht in sich gekehrt waren oder sehr ruhig, die also keine Besuche mehr bei anderen gemacht haben, keine gemeinsamen Feiern oder ähnliches. Das wäre für uns sehr wichtig. Familienmitglieder, die beispielsweise eben im Frühjahr 1977 sich irgendwie verändert haben oder wenn man sowas nicht beobachtet hat, dass man sowas irgendwie gehört hat von Bekannten oder Verwandten, auch das würde uns unter Umständen weiterhelfen. Dabei muss man sagen, dass wir auch darum bitten, dass uns Hinweise geliefert werden, selbst wenn die Personen sagen, naja, das würde ich aber meinem Bekannten nicht zutrauen, so eine Tat. Das ist leider häufig so, dass niemand einem Täter so eine Tat zutraut, insbesondere wenn es eben eine Tat ist, die wir in dem vorliegenden Fall auch sehen, sich aus der Situation entwickelt hat und kein geplantes Tötungsdelikt war. Dann ist es häufig so, dass das Personen sind, denen man üblicherweise so eine Tat nicht zutraut und die auch danach und davor überhaupt nicht in einer derartigen Art und Weise in Erscheinung treten. Deshalb, das sollte man außen vor lassen. Wenn man also da Beobachtung gemacht hat, uns bitte auf jeden Fall mitteilen. Auch wenn man selber der Meinung ist, dass die Person mit der Tat nichts zu tun haben dürfte, da kann man sich also auch schnell täuschen.
Außerdem zeigt Kriminalhauptkommissarin Nicole Nebendahl ein paar Gegenstände in die Kamera. Dabei geht es um ein Verpackungspapier, die besagte Schallplatte und um einen Untersetzer mit Katzenmotiv. Auch dazu stellt sie Fragen. Danach gehen etliche Hinweise bei Polizei und Staatsanwaltschaft Braunschweig ein.
Es sind einige Hinweise gekommen, genau beziffern kann ich es nicht. Ich kann nur sagen, dass wir insgesamt 150 Hinweise erhalten haben. Das betrifft aber auch Hinweise aus der Vergangenheit, also insbesondere eben auch auf unsere Flyer-Aktion. Und natürlich auch verschiedene Presseveröffentlichungen, wo der Fall dann in den letzten Monaten auch nochmal ins Bewusstsein gerufen worden ist.
Anhand dieser Hinweise können die Ermittler zumindest ein paar der offenen Fragen beantworten. Da sprechen wir in 2 Wochen dann nochmal ganz ausführlich drüber. Eine richtig heiße Spur, das kann ich schon mal vorwegnehmen, gibt's aber bis heute nicht.
Wir arbeiten die Hinweise noch ab. Es ist also nicht so, dass man sagen kann, das hätte nichts gebracht. Es ist sicherlich auch kein Geheimnis, dass jetzt so der ganz große Hinweis nicht dabei war. Wenn jetzt also wirklich ein Hinweis gekommen wäre, der für uns sozusagen ganz zweifelsfrei zum Täter geführt hätte, dann hätten wir das sicherlich auch mitgeteilt und dann wäre wahrscheinlich auch eine entsprechende Folgemaßnahme von uns bekannt geworden, dass wir möglicherweise eben auch einen Haftbefehl erwirkt hätten oder ähnliches. Anhand des Umstands, dass das nicht passiert ist, können Sie sich vorstellen, dass es zwar interessante Ermittlungsansätze für uns gab, aber der Sechser am Lotto sozusagen, der war für uns nicht dabei.
Und daher gibt es auch eine Belohnung für Hinweise, die zur Überführung des Täters führen.
Es ist so, dass tatsächlich auch eine Belohnung ausgesetzt worden ist von inzwischen 10.000 Euro. 5.000 Euro hat die Staatsanwaltschaft ausgelobt. 5.000 Euro sind von privater Seite ausgelobt worden. Wer also tatsächlich Hinweise liefert, die zu einer Überführung des Täters führen, der kann also tatsächlich hier mit einer Belohnung rechnen.
Weil das Verbrechen mittlerweile allerdings über 50 Jahre her ist, drängt natürlich die Zeit. Aktuell gehen Polizei und Staatsanwaltschaft davon aus, dass der Täter noch leben könnte. In ein paar Jahren dürfte das natürlich dann schon anders aussehen.
Der Zeitablauf macht es natürlich immer schwerer, Taten noch aufzuklären. Und 45 Jahre ist jetzt wirklich auch keine Kleinigkeit. Ich kann mich jetzt aus meiner Dienstzeit nicht erinnern, dass wir Taten hatten, die wesentlich älter noch gewesen sind als diese Tat von 1977. Also üblicherweise sind so die ältesten Taten, bei denen wir uns noch eine Aufklärung erhoffen, Taten aus den 70er Jahren. Wenn man davon ausgeht, dass die meisten Täter eben Erwachsene sind, ist das so ein Zeitrahmen, wenn man jetzt 1970 beispielsweise mal nimmt, das liegt jetzt 53 Jahre zurück, fast 54 dann inzwischen. Nach 54 Jahren bei einem Täter, der möglicherweise 20, 25 Jahre alt geworden ist, das ist jemand, der geht an die 80. Natürlich haben wir auch häufig Täter, die über 30 sind. Da sind sie dann also im Bereich jenseits der 80. Und da muss man dann auch der Realität ins Auge blicken und sagen, da besteht eine gewisse Wahrscheinlichkeit dafür, dass ein möglicher Täter dann auch tatsächlich nicht mehr lebt. Und das muss man natürlich auch ein bisschen berücksichtigen. Also wenn es jetzt um Taten geht, sage ich mal aus den 50er Jahren, die also jetzt tatsächlich 73 Jahre dann zurückliegen, selbst wenn der Täter gerade strafmündig gewesen wäre mit 14 Jahren, dann wäre ein Täter tatsächlich jetzt 87. Das ist dann schon so ein Alter, was nicht mehr alle erreichen, ne? Und deshalb ist das natürlich auch so, dass man das so ein bisschen im Blick haben muss. Auf der anderen Seite, wir würden uns natürlich auch freuen, wenn wir solche alten Verfahren aufgeklärt kriegen. Selbst wenn der Täter inzwischen verstorben ist, häufig gibt es ja noch Angehörige des Opfers. Und denen sind wir das natürlich auch schuldig, mögliche Täter noch zu finden.
Im Fall von Heike Wiatrowski gibt es diese Angehörigen noch, die auch mehr als ein halbes Jahrhundert nach dem Tod der 12-Jährigen eine Antwort haben wollen. Warum ihre Tochter sterben musste und vor allem, wer die kleine Schwester umgebracht hat.
Der Vater ist inzwischen verstorben. Es gibt aber noch die Mutter und den Bruder. Mit denen gab es natürlich jetzt auch im Rahmen der Ermittlungen nochmal Kontakte, aber es ist eben nicht so, dass wir mit denen jetzt in irgendeinem Austausch stehen, sondern das sind letztlich Zeugen für uns, mit denen wir in dieser Funktion als Zeugen natürlich Kontakt haben. Aber ansonsten gibt es da jetzt keine Zusammenarbeit oder ähnliches in diesem Fall.
Wenn es also noch irgendjemanden da draußen gibt, der oder die etwas weiß und noch nicht mit der Polizei gesprochen hat, dann wäre das hier der nötige Kontakt.
Wenn jemand Hinweise hat, dann bitte diese an die Polizei in Braunschweig weitergeben. Und zwar unter der Telefonnummer 0531 für Braunschweig 476 2516.
Im Zweifelsfall nimmt aber auch jede andere Polizeidienststelle die Hinweise entgegen und leitet sie dann eben an die Ermittlungsgruppe Cold Case in Braunschweig weiter.
Grundsätzlich kann die Polizei auf allen Kanälen kontaktiert werden, die möglich sind. Man kann also tatsächlich auch bei der eigenen Polizeidienststelle vorstellig werden und dort eine Mitteilung machen. Sie können auch online den Kontakt zur Polizei suchen und dort ihre Hinweise mitteilen. Das wird dann alles nach Braunschweig weitergeleitet. Also es ist nicht so, dass die Hinweise nur bearbeitet würden, wenn sie unter dieser genannten Telefonnummer eingehen, sondern das wird auch von anderen Polizeidienststellen weitergeleitet. Wer also eine Erreichbarkeit hat bei sich vor Ort, kann die gern auch nutzen.
Den Kontakt zu den Ermittlerinnen und Ermittlern in Braunschweig packe ich euch aber wie gewohnt in die Shownotes. Da könnt ihr das alles dann nochmal in Ruhe nachlesen. Und das soll's für heute gewesen sein. Beim nächsten Mal sprechen wir dann über den aktuellen Ermittlungsstand im Cold Case Heike Wiatrowski. Dann sind die Zeugenaussagen von damals, die neue Auswertung der Asservate und eine neue Durchsuchung Thema hier bei uns bei Licht ins Dunkel. Eine klitzekleine Bitte hätte ich an dieser Stelle noch. Wenn ihr mich und meine Arbeit etwas unterstützen wollt, dann empfehlt Licht ins Dunkel gerne an Freunde und Bekannte und lasst mir gerne ein paar Sternchen auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens da. Da wäre ich sehr, sehr dankbar für. Ganz, ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Bleibt sicher und gesund, ihr Lieben. Alles, alles Gute euch. Glück auf.
Licht ins Dunkel. Cold Cases und ungeklärte Vermisstenfälle von hier. Eine Produktion von Mike Mattis und der Podcastfabrik.
Ein Blutbad an Heiligabend in Gütersloh, ein Giftmord in Bielefeld oder ein Femizid in Preußisch-Oldendorf. Die schlimmsten Verbrechen passieren unmittelbar vor unserer Haustür. Im Podcast Ostwestfälle gehen wir den Verbrechen auf die Spur. Wir sprechen mit Strafverteidigern, mit Journalistinnen und Journalisten, die die Fälle Monate, teilweise sogar jahrelang begleitet haben. Ostwestfälle, der True Crime Podcast der Neuen Westfälischen. Jetzt auf nw.de und überall, wo es Podcasts gibt.